fix it.
Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel.
Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Herzlich willkommen zur Stoffwechselstunde um fast genau 16 Uhr oder pünktlich um 16 Uhr. An Mikrofon und Technik begrüßt euch heute an diesem Freitag, den 10. Februar, die Ulrike. Und in dieser ersten Stunde dreht sich fast alles um die Berlinale in Berlin. Unser Kollege Chris ist gerade dort. Ich habe heute früh mit ihm gesprochen und was der zu berichten hat, das hört ihr gleich. Im Moment läuft die Berlinale in Berlin und deswegen habe ich heute früh, beziehungsweise habt ihr ja vielleicht auch schon die letzten Tage immer mal wieder was von unserem Kollegen Chris gehört. Mit dem habe ich heute früh auch schon mal telefoniert und was er mir da so alles erzählt hat, das erfahrt ihr jetzt. Die Berlinale in Berlin ist in vollem Gange und mittendrin ist der Stoffwechselkollege Chris Belley. Außerdem ist er natürlich bei mir am Telefon. Chris, wie ist es denn in Berlin?
Unser Kollege Chris ist nämlich gerade in Berlin auf der Berlinale und hat sich da mal für uns umgeschaut. Wie ist es denn bislang?
Ja, gestern Abend ging es ja so richtig los. Es ist erstmal kalt in Berlin, so richtig frisch. Ich glaube, gestern hat es so -5, -6 Grad gehabt.
Okay.
Da ist es dann auch schön, ins Kino zu gehen. Aber nachmittags kam so ein bisschen Sonne raus, wenn man da mal aus dem Kino rauskommt und plötzlich sieht so, oh, hier scheint die Sonne schön durch. Und dann kommt auch diese seltsame Architektur des Potsdamer Platzes ein bisschen zur Geltung. Insofern ganz schön. Und abends natürlich dann diese Beleuchtung, was so ein bisschen an Weihnachten immer erinnert, am Potsdamer Platz, wenn es dann so auf das Hauptkino, den Berlinale-Palast, zugeht und so Sternchen fallen etc. Das ist schon ganz kitschig gemacht, ist schon ganz hübsch da. Und natürlich sind schon viele Leute unterwegs.
Mhm. Trifft man denn da auch mal den einen oder anderen Promi oder wie ist das?
Zufällig mehr oder weniger nicht. Was viele Leute machen, ist tatsächlich am Ausgang des Saals, wo also die Pressekonferenzen sind, beziehungsweise am Ausgang dann des Hotels, wo die Stars rauskommen, zu warten. Vielleicht kriegt man ein Autogramm, noch ein Foto, die Leute zu sehen, die internationale Jury und so weiter und so fort. Also da gibt es schon viele Fans, die warten. Und natürlich sieht man sie vor dem Berlinale-Palast und vor anderen Kinos dann mal auf dem roten Teppich, wenn man Glück hat.
Jetzt habe ich zufällig gestern mitbekommen, dass ja Richard Gere einen Termin auch bei Angela Merkel hatte, um über Vietnam zu reden. Hat man davon in Berlin irgendwas mitbekommen oder war das völlig außerhalb von der Berlinale?
Für mich war es völlig außerhalb der Berlinale. Abgesehen davon gibt es natürlich auf der Berlinale-Seite so diese einzelnen Pressemitteilungen, die man anklicken kann und dann sehen kann, ah, hier war jemand und hat noch was außerhalb der Berlinale gemacht etc. Insofern bekommt man das dann mit, aber ansonsten ja eigentlich weniger.
Mhm. Welche Filme hast du denn gestern eigentlich gesehen?
Also ich war gestern in der Pressevorstellung des Eröffnungsfilms. Es gibt ja hier ganz verschiedene Sektionen, den internationalen Wettbewerb, wo es dann auch die goldenen und silbernen Bären gibt. Und da war wirklich nur ein Film gestern angesagt, nämlich dieser Django, der das Leben von Django Reinhardt in der Zeit der Verfolgung, in der Zeit des Dritten Reiches zeigt, wo er versucht oder das dann auch im Film schafft, von Frankreich in die Schweiz zu fliehen, um hier von den deutschen Besatzern nicht ermordet zu werden. Das war der Eröffnungsfilm von Etienne Comart, ein französischer Eröffnungsfilm. Viele Eröffnungsfilme der letzten Jahre kamen aus den USA, waren also so der internationale Markt als Eröffnungsfilm und diesmal eben eine europäische Produktion. Ein Film, der eigentlich die meiste Zeit im Jahr so 1943 spielt und sich wirklich auf den Musiker, Gitarristen, Komponisten Django Reinhardt konzentrieren, der in Paris einfach eine große Nummer ist, hier Säle füllt und die Leute sind begeistert von seiner Musik, von seinem Swing, von dem Gypsy Swing, wie er heißt. Und ja, es ist tatsächlich Musik zum Tanzen. Ein Problem ist aber natürlich, dass diese Musik eigentlich verboten ist, vor allem das Tanzen zur Musik verboten ist, weil es natürlich nicht den Vorschriften der deutschen Besatzer entspricht etc., die allerdings natürlich selber mit im Kino sitzen und Django Reinhardt gerne auf Deutschland-Tournee schicken würden, was dann im Endeffekt auch den Ausschlag dafür gibt, dass Django Reinhardt versucht zu fliehen. Und darum geht es eben in dieser Geschichte. Es wird quasi diese Zeit gezeigt von seinen großen Erfolgen in Paris. Die deutschen Besatzer sind da, so Sätze von Django Reinhardt. Mir doch egal, für wen ich spiele. Hauptsache, den Leuten gefällt die Musik und ich kann davon leben und meine Familie auch und so. Und dann wird die Bedrohung eben immer stärker und es wird also auch klar, was mit anderen Teilen seiner Familie, denen es nicht so gut geht, passiert, mit der Verwandtschaft, die dann verschwindet, die fliehen muss etc. Und natürlich die Verfolgung von anderen Gypsy-Musikern, die weder auftreten können, noch sich in der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Und es wird auch die Kollaboration gezeigt der französischen Behörden, Ärzteschaft etc. mit den Nazis, die hier also eigentlich die gleichen Maßstäbe anlegen und das verwirklichen, was die Nazis wollen, auf ihre Art und Weise. Also auch diese Kollaboration wird sehr gut gezeigt und dann wird sich eben auf diese Flucht begeben, noch ein paar dramatische Elemente mit eingebaut. Es dauert eben so ein bisschen, bis er fliehen kann. Da trifft er dann auf andere Teile seiner Familie, versucht mit denen zu leben und wird dann selber dieser Verfolgung direkt ausgesetzt und ja, im Endeffekt ein bisschen Drama. Was aber im Film sehr schön ist, ist die viele Musik, die hier gespielt wird. Also die Musik kommt ausreichend zur Geltung. Die Konzerte, die gespielt werden, in hervorragenden Aufnahmen, das Ganze hier aufgenommen und in Szene gesetzt. Das macht so richtig Spaß. Der Film selber hat mich eigentlich nicht so richtig begeistert, aber hat wegen dieser vielen Musik doch sehr Spaß gemacht, sozusagen ihn zu gucken. Insofern gar kein schlechter Eröffnungsfilm für die internationalen Filmfestspiele in Berlin, der Django, der hier auf der Leinwand ja dann auch das Publikum ein bisschen zum Mitswingen sozusagen bringt etc.
Also hat man auch selber Lust bekommen zu tanzen?
Eigentlich hat man auch selber Lust bekommen zu tanzen, was natürlich in der Atmosphäre im Kino totaler Quatsch ist. Aber ja, die Musik wurde eben so schön zelebriert, dass es Spaß gemacht hätte, sich ein bisschen zu bewegen etc. Und auch der Swing ist ja heute was, Elektroswing etc., was unglaublich aktuelles, wo eben diese ganzen alten Sachen, auch Django Reinhardt und Co., wiederverwendet werden und dann in neue Swing-Titel mit eingemischt werden, eben Elektroswing und Co. Ja, ansonsten war ich ein bisschen in den Pressevorstellungen im Forum unterwegs. Da starten die ja schon immer mit ihren Pressevorstellungen einen Tag, bevor es bei ihnen im eigentlichen Programm losgeht. Das hat für mich so ein bisschen den Nachteil, dass ich über die drei Filme, die ich da gesehen habe, nämlich einen aus den USA, einen aus Marokko und einen aus Japan, nichts erzählen darf, denn das sind drei Weltpremieren und hier gibt es so eine Embargo-Regelung auf der Berlinale. Man darf Filme erst besprechen, wenn sie gelaufen sind, wenn sozusagen die Premierenvorstellung gelaufen ist, dann kann man was drüber erzählen, also die Kritik, ob es gut oder schlecht ist. Zum Inhalt darf ich aber ein bisschen was verraten. Der erste Film war Davian, das ist ein Film aus den USA, in sehr ruhigen Bildern erzählt, die 75 Minuten, wo es um einen 13-Jährigen geht, dessen Bruder erschossen wurde und dokumentiert wird, sein Leben, wie er selbst selber in eine Gang aufgenommen werden will und auch das seiner Familie erlebt mit seiner Schwester, deren Kind und deren Mann zusammen. Und da werden eben im Film die Konflikte bearbeitet etc. Ja, wie gesagt, mehr zu diesem Film kann ich da noch nicht erzählen, was ich davon halte etc. und wie das Ganze in Szene gesetzt ist, aber kurz zum Inhalt zumindest. Insofern auf jeden Fall spannend. Der Film, der letzte, den ich gestern geguckt habe, ist eine japanische Produktion, die in Tokio spielt. Da kriege ich jetzt den japanischen Titel nicht hin, aber zum Glück gibt es einen englischen, The Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue. Und da geht es um Wanderarbeiter, um Leute, die versuchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden oder vielleicht auch außerhalb der Gesellschaft eben ihr eigenes Leben. Und da hauptsächlich wird sich konzentriert auf einen der Arbeiter und auf eine Krankenschwester, die da in zwei Jobs lebt etc. Und das Ganze spielt eben in Tokio und man sieht wirklich sehr viele Bereiche von Tokio, vom Vergnügungsviertel über diese unterschiedlichen Arbeitsplätze, die es gibt, die Erdbeben spielen eine Rolle und anderes mehr. Mhm. Und das andere war noch eine Dokumentation aus Marokko, auch lieber der englische Titel House in the Fields. Und da wird das Leben von einem Mädchen in den Mittelpunkt gestellt mit ihrer Schwester, die verheiratet werden soll. Und das Ganze spielt eben im ländlichen Marokko in einer Zeit, wo man dann eigentlich immer so denkt, ja, die ist da irgendwie auch stehen geblieben, vor allem in den Gebräuchen, Sitten und in dem, dass eben die Mädchen verheiratet werden, ob sie wollen oder nicht. Und da wird eben in der Dokumentation auch dargestellt so und die Mädchen kommen zu Wort, was sie davon halten oder wo ihre Hoffnungen liegen, was sie sich denken. Und da wird eben ja vor allem die Landschaft und die Leute in den Mittelpunkt gestellt in House in the Fields. Und der hat jetzt auch demnächst seine Weltpremiere hier im Bereich des Forum. Ja, eröffnet wurde gestern ja auch noch eine weitere Sektion, Panorama. Aber da bin ich da nicht mehr reingekommen, weil ich schon in diesen Forumsfilmen unterwegs war. Da sehe ich dann heute Abend meinen ersten Film im Panorama, wo ich mich heute Nachmittag noch sehr drauf freue. Ist selbstverständlich meine Lieblingssektion Generation. Da eröffnen beide Teile dieser Sektion Generation, nämlich K+ und 14+. Das eine sozusagen die Filme für die Jüngeren und das andere die 14+-Sektion Filme für Leute ab 14 und alle drüber. Da gibt es also nach oben hin natürlich keine Altersbeschränkung, weil es sind natürlich auch immer für Erwachsene, für junge Erwachsene interessante Filme oder auch für ältere Leute, die hier gezeigt werden. Also jeder kann aus diesen Filmen was rausziehen. Und da gibt es keine Weltpremieren als Startfilme. Deswegen könnte ich ein bisschen was drüber erzählen, wenn du es wissen möchtest.
Ja, wissen wollte ich das natürlich in jedem Fall und ich bin sicher, dass ihr das wahrscheinlich auch hören möchtet und das hört ihr auch gleich. Allerdings gibt es vorher noch ein bisschen Musik und zwar den Django Reinhardt, über den auch der Film geht, von dem mein Kollege Chris gerade so ausführlich erzählt hatte. Django Reinhardt mit Minor Swing. Ja, wenn die Musik mal keine Lust zum Tanzen macht. So wie mein Kollege Chris es wohl dann auch im Kinosessel empfunden hat. Der war gerade drauf und dran, uns von einer seiner Lieblingssektionen bei der Berlinale, der Sektion Generationen, zu erzählen. Was es da so alles Interessantes gibt.
Magst du vielleicht vorher noch ganz kurz ein bisschen was zu den Sektionen erzählen? Weil für die Nicht-Filmkenner unter uns, also ich kenne mich zum Beispiel mit der Berlinale nicht sehr gut aus. Welche Sektionen gibt es denn überhaupt alles und was verbirgt sich dahinter?
Wow, das ist eigentlich total viel. Also einmal schon erwähnt, der internationale Wettbewerb, goldene, silberne Bären, das, was so hauptsächlich in der Fernsehberichterstattung etc. im Mittelpunkt steht mit dem roten Teppich und den Stars, die kommen. Dann gibt es die Kurzfilmsektion, wie der Name schon sagt, werden da die ganzen Kurzfilme der Berlinale en bloc gezeigt und in verschiedene Reihen eingeteilt. Es gibt die Sektion Panorama, in der viele Arthouse-Filme zu sehen sind, wo viele queere Themen auch behandelt werden. Auch hier gibt es Preise. Das Forum ist die Sektion, die ja mal so aus einer Protestbewegung raus entstanden ist auf der Berlinale, wo viele junge Filmemacherinnen und Filmemacher ihre Chance bekommen, dass ihre Filme gezeigt werden, viel Experimentelles, Dokumentationen, aber auch Spielfilme und anderes mehr laufen. Generation habe ich schon erwähnt, eigentlich mal Kinderfilmfest in diesem Jahr, 40. Jubiläum mit den beiden Sektionen dann K+ und 14+. seit einigen Jahren schon und fest etabliert mittlerweile die Perspektive Deutsches Kino, die mal gestartet ist, um den deutschen Filmmarkt auch einem internationalen Publikum, das natürlich hier auf der Berlinale ist, sozusagen im Kino und richtig im Festival und nicht nur auf dem Filmmarkt, der hier groß vertreten ist, zu präsentieren. Da gibt es auch viele Premieren, also vorab Filme, die laufen, bevor sie hier in Deutschland ins Kino kommen. Im Berlinale Spezial wird sich immer ein Thema gesucht oder Künstlerinnen und Künstler, deren Filme gezeigt werden. Da gibt es sowas wie die Berlinale Kamera etc. Und du merkst schon, es gibt viele Sektionen.
Ja.
Die Retrospektive ist eine weitere Sektion des Festivals. Das heißt, hier gibt es meistens ein Überthema. In diesem Jahr Future Imperfect Science Fiction und Film. Sehr schön, denn es werden viele Science-Fiction-Klassiker gezeigt aus Mittel-, aus Osteuropa, aus Japan, aus den USA, aus vielen anderen Ländern. Jedes Jahr gibt es auch wieder eine Hommage. Diesmal ist die Hommage und der goldene Ehrenbär der Oscar-Preisträgerin Milena Canonero gewidmet. Sie steht dann hier entsprechend auch im Mittelpunkt und ihre Filme, das ist natürlich eine wichtige Sektion, ganz nebenbei auch noch kulinarisches Kino, das heißt also Kino mit Essen, Kino mit Kochen, wo dann auch Drei-Gänge-Menüs zum Film gehören etc., was ganz Spezielles sozusagen.
Also die werden dann während des Films gereicht oder wie ist das?
Ich war doch nicht im kulinarischen Kino, aber ich hätte gesagt vor oder nach dem Film, beziehungsweise wie das dann zum Film funktioniert, müsste ich mir dann selber mal angucken. Berlinale Goes Kiez, da geht es darum, dass in diesem Bereich tatsächlich die Berlinale über den Potsdamer Platz und die eh schon traditionellen Kinos in Ost und West eben auch in verschiedene kleinere Kinos gehen und dort Filme gezeigt werden, spezielles Programm. Und ganz zum Schluss vielleicht noch Native, das ist die Reihe, die alle 2 Jahre mit einem eigenen Filmprogramm stattfindet, wo es tatsächlich um indigenes Kino geht, hat auch diesen schönen Untertitel A Journey into Indigenous Cinema, wo es also nicht darum geht, vielleicht die allerneuesten Produktionen zu zeigen, was aber doch immer klappt, sondern Filme von Leuten zu zeigen, die einen Native-Hintergrund in den verschiedenen Ländern der Erde haben. In diesem Jahr viel so rund um den Polarkreis, Inuit, aber auch die Sami sind mit Filmen vertreten etc. Und es gibt noch viele andere Filme in Sektionen, die dann mit empfohlen werden, die also die Identität, die Indigene versucht in den Mittelpunkt zu stellen oder wo das ganze Teil des Filmes ist, sei es nun das Thema Sprache mit den Maori und anderes mehr. Also das ist so die Native-Reihe. Ja, ich glaube, ich habe keine vergessen. Das sind so die Sektionen und auch die Sonderveranstaltungen, die es so zur Berlinale gibt.
Es hört sich auf jeden Fall an, als ob es viel zu sehen gibt. Jetzt hast du gesagt, du warst noch beim K+, heißt das, glaube ich, und K14+, oder korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe.
Also am einfachsten würde ich sagen, das ist Generation oder Generation. Das sind also Filme zum einen für Kinder, wo sehr genau abgestuft wird, ab welchem Alter das ist. Also nicht so diese typische Altersfreigabe ohne Altersfreigabe ab 6 oder ab 16 und so weiter und so fort, sondern hier wird dann bei den einzelnen Filmen sehr genau empfohlen, für welche Altersklasse der besonders ist. Also stehen auch mal 4-Jährige drin oder wo ein Film explizit dann ab 9 oder erst ab 13 Jahren empfohlen wird. Also das machen die sehr gut, konnten die Hörerinnen und Hörer bei Z ja auch hören im Interview mit der Sektionsleiterin Marion Redpath. Wer also da am Mittwoch in den Stoffwechsel reingehört hat, da hat sie ein bisschen was dazu erzählt, wie wichtig das auch für sie ist, dass sie eben diese Abstufungen machen können, ihrem Publikum genau empfehlen können und vor allem auch den Eltern, die mit reingehen oder den Leuten, die mit den Kids ins Kino gehen, ob das nun Kitas sind etc., ab welchem Alter sind die Filme geeignet oder nicht. Mhm. Und sind auch immer Filme, die tatsächlich ein bisschen ihr Publikum fordern und deswegen ist das so gerade bei den kleineren mit dem Altersbereich ganz wichtig, dass das so konkret angegeben ist. Das sind ja alles Filme, die normalerweise noch keine FSK-Freigabe haben. So absurd das auch klingt, wenn es da nicht so dieses Agreement mit der FSK gäbe etc. und diese Sondergenehmigung für die Berlinale, das zu machen, dann wären alle Filme inklusive Kinderfilme ohne Altersfreigabe erst ab 18 freigegeben. Selbst wenn es ein Animationsfilm mit Hasen ist, in dem irgendwie keine schlimmen Dinge passieren oder so. Aber grundsätzlich ist das so. Die anderen Festivalsektionen sind alle ab 18 freigegeben. Deswegen ist Generation auch eine ganz wichtige Sektion, die auch ein junges Publikum eben an gute Filme ranführen soll und will. Und das sehr gut schafft in den letzten Jahren schon, Generationen. Und da ist heute die Eröffnung. Auch hier wieder wichtig, zur Eröffnung gibt es natürlich Gäste, wie könnte es anders sein. Und es eröffnet zuerst, traditionell auch schon immer, bei Generationen K+. Das heißt also, geht es schon ein bisschen früher los, nämlich heute um 15.30 Uhr. Da eröffnet K+ mit einem australischen Film. Und dieser australische Film ist eigentlich interessanterweise eine Fortsetzung zu einem Film, der hier vor ein paar Jahren lief. Red Dog hieß der. Und die Geschichte, die diesmal gezeigt wird, nennt sich Red Dog True Blue. Das Ganze soll also eine Reihe von drei Filmen werden und ist eigentlich vor dem ersten Red Dog-Film angesiedelt. Da geht es also um einen Hund, der durch Australien reist in diesem ersten Teil, der gezeigt wurde. Dieser Red Dog, der immer wieder überall auftaucht und unterwegs ist, und da werden Geschichten erzählt von Leuten, bei denen er ist, aber auch die Geschichte des Hundes, wie er unterwegs ist. Und in dem neuen Teil, der heute startet bei Generation K+, eröffnet dann im Haus der Kulturen der Welt, in True Blue wird eben diese Vorgeschichte erzählt, wo eigentlich dieser Hund herkommt und wer vorher der Besitzer des Hundes war. Und das ist eben so in den 60er Jahren angesiedelt, auf dem Land, ein Junge, dessen Mutter nach dem Tod des Vaters ins Sanatorium kommt, sich nicht um ihn kümmern kann, und dann wird er eben zum Opa aufs Land verschickt. Der Opa ist hier so Landbesitzer, Tierhaltung etc. und spielt also so ein bisschen hier mit dem, wie ist das Leben auf dem Land, was passiert da so alles. Es geht auch um die Aborigines, es geht um Freundschaft, es geht um diese Traumwelt etc., aber auch um rituelle Orte, die hier mit Teil des Ganzen werden und dramatisch in die Geschichte eingebaut werden, eben um diese Freundschaft zwischen dem Hund, dem Red Dog, wie er dann im Endeffekt im Film dann auch heißt, und seinem Besitzer, was dann eben der Junge ist. Das wird hier schön aufgearbeitet und man sieht viel von dieser Landschaft in Australien, bekommt ein bisschen Konflikte mit, bekommt so die Hoffnung der Aborigines mit, ihr Land wieder zurückzubekommen, Entschädigung zu bekommen und einfach ihr Leben leben zu können. Also auch das ist Teil des Filmes. Schön auch hier wieder, dass natürlich zahlreiche Leute aus dem Filmteam anreisen werden und ihren Film hier präsentieren.
Ja, und was für Filme es dann noch im Bereich K14+ gibt, auch das erzählt euch der Chris gleich. Wir machen eine kleine Musikpause und diesmal klappt es auch mit dem Justice von Lucky Brown. Ich hoffe es zumindest. Lucky Brown und Justice. Ihr hört den Stoffwechsel auf der 95.8 beim Radio Z. Und unser Kollege Chris, den hat es nach Berlin auf die Berlinale verschlagen, wo er uns sozusagen den täglichen Live-Bericht erstattet. So geschehen auch heute Morgen. Jetzt hat er uns vorhin schon über verschiedene Filme erzählt, die er gestern gesehen hat. Vieles darf er nicht erzählen, weil man sozusagen nicht kommentieren darf, bevor die Filme ihre Weltpremiere hatten. Aber was er noch nicht erzählt hat, das war, was es Neues gibt in der Sektion 14+. Und das erfahrt ihr jetzt.
Die Sektion 14+ wird diesmal mit einem Film von Michael Winterbottom eröffnet. Der war ja auch schon Gewinner von Bären hier in Berlin etc. Ist im großen Wettbewerb gelaufen. Diesmal ist er also in der Sektion Generation mit seinem Film vertreten. On the Road ist eine Dokumentation. Es geht um die Band Wolf Alice, die ich vorher auch noch nicht kannte. Aber im Film bekommt man dann entsprechend viel Musik von der Band mit, denn wir begleiten sie auf ihrer Tour durch ganz Großbritannien und durch Irland und bekommen dann die ganzen Venues mit, die Orte, an denen gespielt wird. Also zwischendurch, was so im Bus sich abspielt, und das Ganze wird aus der Perspektive einer Promoterin, die sich um diese ganzen Interviews der Bands kümmert, Radio und so weiter und so fort, wo sie eben sein müssen, um welche Uhrzeit mal schnell live spielen, akustisch spielen, in der Radiostation und Co. kümmert. Und sie hat also mit der Band am Anfang noch weniger zu tun. Dann entwickelt sich so ein bisschen was. Man sieht die Roadies so nebenbei. Dann entwickelt sich so eine Liebesbeziehung mit ihr und einem Roadie. Und an der Stelle dachte ich mir, ein bisschen seltsam für einen Dokumentarfilm, wie das hier dokumentiert wird. Und dann hinterher natürlich, okay, ja, ist ein Dokumentarfilm in dem Sinne, dass es eine Doku-Fiktion ist. Die Band gibt es natürlich wirklich, die ganzen Venues und die Tour gab es auch wirklich und da wurde auch gefilmt. Aber eben dann wurde diese Liebesgeschichte hier noch mit eingebaut etc., was ich so ein bisschen seltsam finde. Aber so dann halt der Style von Michael Winterbottom ist. Und als Dokumentation hat mir so ein bisschen was gefehlt im Film, denn ja, man sieht immer wieder diese Konzertausschnitte, man bekommt die Band mit, wie sie hinterher Party macht, man bekommt die ein bisschen im Bus mit und mittlerweile kenne ich und alle Leute, die den Film dann geguckt haben, werden dann auch alle Venues, die ein bisschen größer sind in Großbritannien. Überall weiß man dann, wie sieht's da drinnen aus. Wenn man mal da ist, kann man mal hingehen und sich das angucken und kann dann sagen, ich habe auch schon Backstage geguckt, weil ich den Film gesehen habe. Aber ja, es fehlt so ein bisschen was. Also dieser rote Faden allein über die Beziehungen hat mir überhaupt nicht so gefallen, sondern es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn dann so ein bisschen mehr, was die Roadies da machen und so weiter kommt, sondern da wird sich dann halt drauf konzentriert, dass die so ein paar Sätze und ein paar Sprüche ablassen. Die müssen dann halt mal kurz stehen bleiben und sich über irgendwas unterhalten. Und das wird dann schon so ein bisschen inszeniert. Das hat mir eben nicht so gut gefallen. Und wie gesagt, an die Musik von Wolf Ellis habe ich mich dann im Lauf des Films gewöhnt, weil man bekommt dann doch sehr viel von der Musik mit und es macht dann auch Spaß, ein bisschen mitzubekommen, wie sie dann auch auflegen und wenn dann offensichtlich nicht inszenierte Pannen passieren, wenn sie dann mal schnell ein paar Platten auflegen etc. und dann die DJ-Anlage abstürzt etc. Das ist also hier dann heute auch abends in Anwesenheit von Michael Winterbutton, der Film der Generation 14 plus eröffnen wird, On the Road. Mhm.
Jetzt bist du ja noch das ganze Wochenende und die nächste Woche wahrscheinlich auch noch da und für den Stoffwechsel können wir dich ja erst am Montag leider wieder interviewen. Wie sieht denn dein Wochenendplan überhaupt aus?
Der Wochenendplan sieht schon mal ganz gut aus. Also ich versuche tatsächlich auch so ein bisschen in den einen oder anderen Film reinzugehen, der hier in der Retrospektive gezeigt wird. Hier gibt es nämlich restaurierte Fassungen von zahlreichen Filmen. Die unheimliche Begegnung der dritten Art und viele andere mehr werden gezeigt, aber es läuft auch der eine oder andere Zombie-Film lustigerweise in der restaurierten Fassung, wo ich dann sage, mal gucken, ob ich dafür noch Tickets bekomme und lass mich dann überraschen, was hier so geht. Natürlich stehen viele Premieren auch noch an in Sachen Generation. Da habe ich zwar schon meine ersten, ich glaube 18 Filme waren es, vorab im Januar schon gesehen, aber ich habe zum Beispiel noch keinen von den Kurzfilmen gesehen. Da möchte ich auf jeden Fall versuchen, in viele der Kurzfilmprogramme mit reinzukommen, auch in die Berlinale Kurzfilme an sich noch. Und ja, ansonsten steht für mich auch so ein bisschen Interviewvorbereitung an. Montags sind dann schon einige Interviews und auch der Empfang von Generationen, wo viele der Filmemacherinnen und Filmemacher da sein werden und ich natürlich dann auch wieder die Chancen nutzen werde und hier Gespräche mit denen führen, trotz Party und Empfang. Also auch das wird hoffentlich ganz gut klappen. Ja, heute geht's übrigens dann gleich weiter, in wenigen Minuten schon. Da bin ich dann unterwegs und gebe mir Panoramafilme. Und so viel wird das aber heute gar nicht, weil eben noch die zwei Eröffnungen sind und dann schaffe ich vielleicht noch eine Nachtvorstellung und dann waren es vier Filme, dann ist auch schon wieder genug für einen Tag.
Mhm. Kannst du denn von den Feierlichkeiten auch ein bisschen was mitnehmen oder beschränkt sich das eher auf die Filme?
Ich muss sagen, wenn man auf irgendwelche Feiern geht, hat man immer den Nachteil, dass man Filme verpasst. So schön das auch ist, auf eine Party zu gehen, das bedeutet immer, dass du ein bis zwei Filme verpasst, weil du musst dann da hingehen, wo die Party ist. Dann bist du ja auch mindestens zwei Stunden auf der Party. Und wenn du wieder zurückgehst, hast du tatsächlich einfach weniger Filme. Und Partys sind ja für mich dann auch immer so ein Ding, dass ich sage, das ist irgendwie ja nett, auf so einer Party zu sein. Ist schön, wenn man da eingeladen ist. Aber wenn ich da Interviews mache, ist das total okay. Wenn ich da keine Interviews machen kann, dann ist die Party für mich eher so ein bisschen uninteressant. Also, denn ich will mich dann schon, während ich auf der Berlinale bin, mehr auf die Filme und auf die Gäste hier konzentrieren und nicht auf das Party machen. Also könnte man sich ja auch machen. Also man kann auf der Berlinale unterwegs sein, jeden Tag auf irgendeine Party von einem Filmverleih, von einer Premierenparty von einem Film gehen und von den ganzen Sektionen und dann feststellen so, oh, ich habe zwei Filme geguckt in 11 Tagen. Würde auch funktionieren, wäre kein Problem hier in Berlin.
Okay, gut, dann wollen wir dich gar nicht weiter aufhalten, dass du noch zu deinen Filmen rechtzeitig kommst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die ausführlichen Informationen und ich würde mal sagen, wir hören am Montag wieder Neues von dir.
Alles klar, dann sage ich tschüss bis Montag und nicht vergessen, zwischendurch mal in den Blog reinzugucken. Da schreibe ich so ein bisschen mehr, auch übers Wochenende unter www.fraktal.org.de findet man auch tatsächlich auf der Stoffwechsel-Facebook-Seite, wer da zufällig mal drauf guckt.
Ja, ihr habt es gehört. Ihr könnt euch das alles auch nochmal nachlesen auf Chris' Blog www.fraktalorg.de. www.stoffwechsel.de. Falls ihr es nicht findet, geht einfach auf unsere Stoffwechsel-Facebook-Seite. Ja, wir haben auch Facebook. Ihr dürft uns auch gerne liken oder auch weiterempfehlen. Wir freuen uns drüber. Solange ihr das macht, gebe ich euch auch noch Musik dazu. Moving Backwards von A Tribe Called Quest.